Eine kleine Geschichte aus längst vergangenen Tagen am Anfang. Der Chef lässt seinen neu eingestellten Handelsvertreter rufen und sagt zu ihm: Morgen nehmen Sie den Frühzug und Sie fahren nach Neutomischl. Nach Ihrer Ankunft dort bringen Sie sich im Hotel ein wenig in Ordnung, lassen Sie sich eine Tasse heiße Brühe geben. Danach gehen Sie zum alten Auerbach, fragen ihn, wie er mit dem letzten Posten Seidenstrümpfe zufrieden war. Sie legen ihm unsere Muster vor und machen ihn darauf aufmerksam, dass wir ein ganz neues Farbsortiment haben und trotzdem immer noch günstige Preise. Dann nehmen Sie seine Bestellung auf und am Nachmittag telegrafieren Sie mir dann den Erfolg. Der junge Mann reist am folgenden Tag nach Neutomischl, aber am Nachmittag kommt kein Telegramm. Es wird Abend, es wird bald Nacht, der Chef ist außer sich. Dann endlich der Telegrammbote. Hastig reißt der Chef den Umschlag auf. Chef, in ganz Neutomischl keine heiße Brühe aufzutreiben. Was jetzt tun? Man kann offenbar alles richtig machen und dabei doch alles falsch machen. Den Auftrag des Chefs wortwörtlich ausführen und total daneben liegen. In dieser Geschichte ist das fast zum Schmunzeln. Manchmal aber ist so eine Haltung nicht zum Lachen, dann nämlich, wenn es um Menschen geht. In den letzten Wochen haben wir uns mit Unterbrechungen mit dem Propheten Jona beschäftigt. Der bringt es fertig, am Buchstaben zu kleben und die Menschen dabei zu übersehen. Tragisch. Er hatte miterlebt, wie die große, gottlose Stadt Ninive umkehrte und wie Gott sie begnadigte. Und was passiert daraufhin? Hören wir auf das vierte Kapitel aus dem Buch Jona. Und damit wir den Zusammenhang noch einmal haben, der das Ganze etwas besser verstehen hilft, lesen wir einzelne Verse aus Kapitel 3 noch einmal mit von Vers 1. Kapitel 3, zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Jona ging eine Tagereise weit hinein in die Stadt, dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack um. Gott sah, dass sie von ihrem bösen Treiben sich abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Jetzt Kapitel 4. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück. Herr, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn: Hast du ein Recht, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Darunter setzte er sich in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehe. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und sein Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, so dass er verdorrte. Als wenn die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und er sagte, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte diese große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Gott verschont Menschen, aber sein Bote wird darüber böse. Gott hatte ihn selbst zur Umkehr gebracht im Bauch des Fisches. Gott hatte ihm eine zweite Chance gegeben. Und nun kehren die Einwohner von Ninive um, aber Jona will ihnen eine zweite Chance nicht zugestehen. Was für ein Rückfall. Schon auf seiner Flucht vor Gott auf dem Schiff nach Tarschisch wollte Jona lieber sterben, als zur Einsicht kommen. Und jetzt wieder hier, dreimal erklärt er, er wolle am liebsten sterben. Abseits sein, weg sein von dem Gott, der das Leben schenkt. Was für ein ironischer Wechsel von Kapitel 3 zu Kapitel 4. Die ehemals Gottlosen beenden ihr Unrecht. Schluss mit Böse sein in Ninive. Und von Jona heißt es danach, er wurde böse, zornig. So schnell vertauschen sich die Rollen. Wie kann das zugehen, dass ein Mann Gottes sich über die Buße und die Umkehr der Bösen nicht freut, sondern böse wird? Nun, einen allerersten Hinweis haben wir schon in Kapitel 2 gehabt, das wir vor einigen Wochen angeschaut haben. Als Jona im Bauch des Fisches Gott lobte, vor ihm kapitulierte, für seine Rettung schon mal dankte, schon da kam er nicht ohne einen ganz kleinen, winzigen Seitenblick aus auf die, die scheinbar noch schlechter waren. Mitten im Lobgesang konnte er sich einen Satz nicht verkneifen. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, der bricht dir die Treue. War das ein Seitenhieb auf Ninive? Jetzt kommt Ninive in den Genuss derselben Gnade, auf die Gottes Volk meinte, einen alleinigen Anspruch zu haben. Werden da nicht alle Unterschiede eingeebnet? Wo bleibt denn da noch die besondere Erwählung des Volkes Gottes? Und außerdem, wenn Ninive überlebt, dann bleibt doch eine drohende Feindesmacht für das Volk Israel bestehen. Nein, 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 die durften einfach nicht davonkommen. Jona wird zornig und er will sterben. Und den Buchstaben hatte Jona auf seiner Seite. Gott hatte wirklich gesagt und es gemeint, Ninive wird in 40 Tagen zerstört. Aber auch für die Erwählung des Volkes Israel hatte Jona alle geschriebenen Buchstaben im Alten Testament auf seiner Seite. Die Buchstaben standen bei Jona. Nur das Herz Gottes hatte Jona völlig missverstanden. Wie Gott denkt und fühlt, das hatte er auswendig im Kopf. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld. Allerdings konnte Jona diese Barmherzigkeit Gottes nicht in sein eigenes Leben hineinlassen. Da war eine Sperre, da stand der Buchstabe davor. Gott enttäuscht die Gesetzlichen. Interessant, wie Gott hier vorgeht. Nicht durch Diskussion, indem er jetzt in einen Schlagabtausch eintritt und Buchstaben gegen Buchstaben setzt, Schriftwort gegen Schriftwort, sondern so wie Gott im Meer den Fisch steuerte, zu Jona hin, so steuert er jetzt eine Rizinusstaude, schon im Altertum bekannt für ihr rasches Wachstum. Und dann steuert er einen ganz kleinen Wurm, der dann da reinkommt. Und dann steuert er einen heißen Ostwind. Und damit überführt er Jona, der über den Verlust seines kleinen Privatglücks maßlos trauert, aber herzlos ist gegenüber 120.000 Geschöpfen. In der Art, wie Gott hier handelt, nicht Wort gegen Wort, steckt eine Menge Ironie und vielleicht auch kopfschüttelndes Schmunzeln über seinen verbohrten Boten. Jona ist das Musterbild eines gesetzlichen Menschen. Was ist Gesetzlichkeit? Wenn ich meine Auffassung für Gottes Willen halte und wenn ich daraus für andere ein Gesetz mache, dann bin ich gesetzlich. Wir haben, jeder Einzelne unter uns, unser gutes Recht auf unsere eigene Glaubensauffassung. Jona konnte gerne denken, die Erwählung Israels sei auf ewig exklusiv. Also Gott sei nie auf irgendjemand oder etwas anderes ausgerichtet als allein auf Israel. Konnte Jona gerne denken. Wir dürfen unserer Meinung gewiss sein. Aber achten wir darauf, dass unsere Meinung, unsere Sicht der Dinge nicht jedes Mal zu Gottes Willen wird oder wir es zu Gottes Willen erklären. Es ist, um mal ein völlig harmloses Beispiel zu nehmen, es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand niemals eine Jeans anziehen würde in den Gottesdienst, sondern einen Anzug oder ein Kleid. Aber ob Gott denselben Kleidergeschmack hat wie wir, das ist die große Frage. Wenn Gott ins Herz schaut, dann freut er sich an einem Menschen, der ihn liebt mehr, egal wie derjenige gekleidet ist, als an jemandem, der in seinem Herzen verbittert ist und seine Glaubensgeschwister verurteilt und in Anzug oder Kleid dasitzt. Er freut sich über einen Niniviten, der sein Unrecht aufgibt, mehr als über einen hartherzigen, rechtgläubigen Propheten, der alles todrichtig, aber zugleich völlig falsch macht. Worauf es ankommt, ist, dass wir kein Gesetz für alle anderen aus unseren Überzeugungen machen, auch wenn diese uns wichtig sind. Gott möchte Menschen erreichen und gewinnen, damit ihr Leben geheilt, versöhnt und ihm hingegeben wird. Und wo das passiert, wo Menschen auf diesen Weg kommen, zu Christus hin, da sind Formen zweitrangig. Sie sind nicht unwichtig, völlig belanglos, aber sie sind zweitrangig. Aber wahrscheinlich sind Garderobenfragen auch gar nicht die wichtigsten Themen unter uns. Vielleicht sind es ganz andere Fragen, die zu Streit führen. Und wo jeder für sich stillschweigend annimmt, natürlich gibt Gott mir Recht und nicht dem anderen. Was aber, wenn Gott überhaupt nicht daran interessiert ist, wer Recht hat? Was aber, wenn Gott überhaupt nicht daran interessiert ist, wer Recht hat, sondern stattdessen nach Barmherzigkeit fragt, miteinander? Wer alles buchstabentreu korrekt macht, kann offenbar dennoch falsch liegen. Das zeigt die heiße Brühe in der Anekdote am Anfang. Ohne die konnte der Angestellte offensichtlich nicht den nächsten Schritt machen, den er tun sollte. Er hatte das Eigentliche des Auftrags und seiner Reise nach Neutomischl überhaupt gar nicht verstanden. Die Brühe war wirklich nicht das Entscheidende gewesen. Wer seine Auffassung mit Gottes Gesetz gleichsetzt, der muss damit rechnen, wie Jona, dass Gott die Gesetzlichen enttäuscht. Diese Einsicht aus Jona kann uns helfen, wenn wir in die Gefahr geraten, unsere Sicht zum Maß aller Dinge zu machen. Gott enttäuscht die Gesetzlichen. Und ein weiteres lernen wir von Jona. Gott will alle Menschen erreichen. Die Gemeinde ist nicht das alleinige Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Als Gemeinde des Neuen Testaments oder nach dem Neuen Testament sehen wir uns zu Recht als Gottes Volk an. Allerdings musste schon Jona lernen, dass Gottes Horizont weiterreicht. Er sucht sich seine Leute von überall her zusammen. Das ist eine Lektion, die auch für die christliche Gemeinde noch nicht ausgelernt ist. In einer Predigt bringt der Apostel Paulus das im Neuen Testament mal auf den Punkt, als er sagt: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, Israel oder nicht Israel. Wenn sie nur ihn ernst nehmen. Sein Volk Israel hatte die Botschaft verkündigen lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus, so schließt Petrus, ist der Herr über alle. Gott hat der Gemeinde sein wegweisendes Wort gegeben, ja. Aber von der Gemeinde aus möchte er in einem weiten Umkreis den Frieden durch Jesus verkündigen lassen, durch die Gemeinde. Jesus ist der Herr über alle. Sie müssen es nur erfahren, damit sie sich entscheiden können, ob sie ihn anerkennen wollen als Herrn oder nicht. Wenn Gottes Interesse so weit geht, dann greifen vielleicht manche unserer Gebete zu kurz. Wir beten dann vielleicht viel zu sehr mit dem Fokus auf die Gemeinde. Davon sollen wir auch nichts abstreichen. Aber das Gebet für unsere Stadt, für die Menschen in unserer Umgebung, ist mindestens genauso wichtig. Das Buch Jona ist gewissermaßen ein Missionsbuch im Alten Testament. Es erinnert daran, wie weit Gott bereit ist zu gehen, um Menschen zu erreichen. Und wenn Gott so weit geht, dass ihm die Menschen unermesslich leid tun, die keine Orientierung für ihr Leben haben, die nicht wissen, was rechts und links ist, wenn Gott so weit geht, dann ist Mission und Unterwegssein zu den Menschen kein Anhang für das Gemeindeleben, das man mal noch eben machen kann, wenn wir ein bisschen Zeit erübrigen können dafür, neben unseren ganzen eigenen Veranstaltungen, dann ist das das Zentrum. Dann ist Gemeinde Mission. Oder sie macht buchstäblich alles richtig und dennoch alles verkehrt. Dann muss das im Zentrum stehen. Wo leben heute Menschen, die Gott genauso im Blick hat wie uns, die ihn noch nicht kennen? Lassen wir uns mitnehmen in das Unterwegssein hin zu ihnen, nicht aus missionarischem Pflichtbewusstsein, sondern weil Gottes Barmherzigkeit uns erreicht hat und in Bewegung bringt. Wir bereiten uns vor, ab Ende dieses Monats, ab Herbst, auf die Ausstellung Sinnenpark Mobil nächstes Jahr, die wir eingeladen haben. Und sie trägt bezeichnenweise den Titel »Menschen begegnen Jesus«. Ist das schon angekommen bei uns, Menschen begegnen Jesus, oder sitzt du auf deinem Platz und denkst, ach ja, die anderen werden schon sicherlich ein paar Leute arbeiten und machen, für mich ist das ja nichts, ich brauche mich da nicht zu engagieren. Oder lässt du dich mitnehmen in diese Bewegung hinein, dass Menschen Jesus begegnen können, dass sie ihn kennenlernen können als Herrn? Lässt du dich mitnehmen, weil Gottes Barmherzigkeit dich treibt? Jona ließ diese Barmherzigkeit vermissen. Er war böse auf Gott und er verschloss sich. Er wollte lieber sterben. Aber eins tat er interessanterweise doch noch. Er schüttete seinen kompletten Unmut vor Gott hin. Sein Gebet, wenn man das so liest, war bockig und zornerfüllt. Aber dieses Mal blieb er wenigstens im Gespräch mit Gott, nicht wie beim ersten Mal auf dem Schiff, wo nur noch Schweigen herrschte, wo alle anderen beteten, die heidnischen Seeleute, und von Jona nichts mehr zu vernehmen war. Und das ist die letzte Einsicht von Jona. Wenn wir das Böse in uns zu Gott bringen, dann kann er uns heilen. Eine böse und unbarmherzige Gesinnung wohnte in Jona. Seine Umkehr im Bauch des Fisches, wie wir jetzt merken, an dieser Stelle, war leider nur ein Zwischenspiel. Das Böse in ihm brach wieder durch. Er hatte so etwas wie eine Bekehrung erlebt, aber die alten Züge holten ihn wieder ein. Wie manches Mal kennen wir das von uns. Und die einzige Chance bei Jona und für Jona lag darin, dass das endlich aus ihm herauskam. Und insofern ist sein Gebet zu Gott hier eine ziemliche Zumutung, wenn man das mal so liest, als frommer, als fromm sozialisierter Mensch das Gebet liest und man sagt, das würde ich mich überhaupt gar nicht trauen, so zu formulieren. Es ist eine ehrliche Zumutung, aber es ist wenigstens ehrlich. Das, was drin war, kam ans Licht, kam raus. Und an dem Punkt konnte Gott anfangen, ihn zu korrigieren. Geduldig und mit einer Menge Humor. Anders war das vermutlich mit diesem verbohrten Propheten auch nicht auszuhalten. Gott ließ Jona nicht allein mit seiner inneren Wut, mit dem Vulkan, der da in ihm kochte, sondern er half ihm in einem Gespräch neu zu der Freiheit, sich entscheiden zu können. Gesetzlich oder barmherzig. Die Entscheidung musste Jona treffen. Und interessanterweise, vielleicht ist das manchen vorhin beim Lesen aufgefallen, irgendwie hängt das doch am Schluss. Irgendwie erwartet man doch so den Satz, den man so aus Märchen kennt, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch glücklich und zufrieden. Die Frage Gottes, und mir sollte nicht leid tun, diese Stadt mit 120.000 Menschen und dem ganzen Vieh, Punkt. Ende. Das Buch Jona bleibt völlig offen. Wir wissen nicht, wie Jona sich entschieden hat. Und damit wird dieser offene Schluss bis heute offen zu einer Frage an uns. Was machen wir mit dem, was in uns wohnt? Was machen wir mit der Unbarmherzigkeit, die in uns wohnt? Leugnen wir sie? Dann bleibt das Böse in uns. Oder lassen wir es heraus? Wagen wir es auch? Wagen wir es überhaupt, bockige und ungeistliche Gedanken im Gespräch mit Gott auszusprechen? Dann kann er uns heilen. Wenn bei einer Wunde Eiter rauskommt, dann ist das zwar sehr unangenehm, das ist nichts Schönes, aber dann wird Heilung möglich. Auch hier an dieser Stelle gilt, Gott sieht unser Herz an. Er kann mit einem Jona, der so unglaublich kaltherzig betet, mehr anfangen, als mit einem Jona, der untadelig tut und seine erschreckende Kälte geschickt versteckt und schönredet. Was für ein Jona sind wir? Ein äußerlich tadelloser oder ein echter auf dem Weg der Heilung? Nach einigen Wochen verabschieden wir uns von Jona mit diesen drei Einsichten von heute. Gott enttäuscht die Gesetzlichen. Gott will alle Menschen erreichen. Die Gemeinde ist nicht das alleinige Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Und wenn wir das Böse in uns zu Gott bringen, dann kann er uns heilen. Am Ende des Jona-Buches, wo vieles offen bleibt, bleibt das Staunen, wie geduldig Gott mit seinem bockigen Propheten und mit der bösen Stadt Ninive umgegangen ist. Gott will alle erreichen. Und er übergeht dabei auch seine eigenwilligen Kinder nicht. Gott sei Dank, dass er manchmal mehr Gnade und Barmherzigkeit für uns Menschen hat, als wir uns vorstellen können. Das wusste Jona, zumindest im Kopf. Amen.